Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Das sind schon echt verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben. Auf der einen Seite werden in horrenden Zahlen Menschen freigesetzt von Arbeitgebern. Auf der anderen Seite suchen Arbeitgeber verzweifelt nach Menschen. Das ist so ein Paradoxon, was für Führungskräfte, für Mitarbeitende oft auch von den Betroffenen nur schwer zu verstehen ist. Aber man kann das Ganze natürlich oder sollte das Ganze vielleicht auch immer nicht nur so negativ sehen, wie es gemeinhin in der Presse dargestellt wird. Vielleicht gibt es ja ganz andere Umgangsformen damit. Und meine heutige Gästin, die hat sich dazu mit zahlreichen anderen Menschen unterhalten, hat daraus ein ganz spannendes Buch geformt. Das Buch heißt Zukunftsstrategie Arbeitswelt, wie Unternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben. Hört sich erstmal spannend an, finde ich auch optimistisch gedacht, was mir besonders gut gefällt. Nicht immer nur rumlamentieren, sondern einfach mal sagen, was könnte man denn tun? Und zu Gast, und einige von euch werden es natürlich jetzt schon wissen, ist Corinna Späth. Corinna, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zu Gast im Saatkorn-Podcast bist.
Hallo Gero, ich freue mich sehr.
Super. Du hast ja schon ganz schön Berufserfahrung sozusagen gesammelt. Du warst in Unternehmen tätig. Du bist seit langer Zeit aber auch selbstständig unterwegs mit dem ganzen Thema Transformationsberatung, bist von Haus aus Psychologin. Jetzt die Idee zu dem Buch. Was hat das mit deinem bisherigen Weg zu tun? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Ja, auch wenn es schon so viele Coaches gibt, ich bin auch Coach und da hat es sich nicht vermeiden lassen, dass du dann Menschen hast in Umbruchsphasen, die dir dann erzählen, wie sie entlassen wurden. Ja, und ein gravierendes Beispiel war tatsächlich mit einer Frau, die ins Krankenhaus kam mit ganz dollen Herzbeschwerden und dass die Ärzte dann auch dachten, sie hätte irgendwie einen Herzinfarkt. Und dann kam ein gebrochenes Herz raus und die haben die dann auch darauf angesprochen, ob sie denn gerade Scheidung hinter sich hätte oder Tod des Mannes, also ganz dramatische Dinge. Und dann ist sie erst mal gar nicht drauf gekommen, was denn passiert war, weil die Kündigung schon ein Dreivierteljahr zurücklag. Und Gero, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen. Es ist immer noch ein kritisches Lebensereignis und das macht was mit den Menschen, wenn du abgewählt wirst, wenn du nicht mehr dazugehörst. Ne? Und das hat mich von der psychologischen Seite dazu gebracht, aber auch, weil ich Postbank, Deutsche Bank begleiten durfte, in vielen Führungskräfte-Workshops. Und da waren die schon vor Jahren so antizipativ drauf, dass die gesagt haben, mach das mit einem Anwalt zusammen. Wir verbinden uns und gucken, was die Prozesse auch rechtssicher macht. Und da war immer Trennungsgespräche führen, so eine Königsdisziplin. Und so hat sich das mit der Zeit ergeben und dann kamen immer mehr Anfragen im Transformationsbereich und so kam das.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass das die Psychologin in dir interessiert. Jetzt hast du ja auch mit vielen Leuten gesprochen, ein paar davon kenne ich auch, beispielsweise Professor Dr. Anja Lüthi oder Sven Gabor-Jansky, die auch schon zu Gast hier im Podcast waren, sind aber viele mehr. Du hast viele Interviews geführt zu dem Thema und kristallisiert sich da eigentlich sowas Einheitliches raus, also wo man sagen kann, okay, jeder Mensch geht erstmal durch so eine Krise. Ich glaube, das ist halbwegs common, also die Person, die Hurra schreit, wenn sie freigesetzt wird, die mag es in seltenen Fällen vielleicht auch geben, aber in der Regel ist natürlich klar, dass das erstmal was mit dem eigenen Ego macht und man sich neu sortieren muss. Aber wenn man so ein bisschen sich das Buch mal von der Inhaltsstruktur anschaut, da war ich erst perplex bei dem Titel. Ich wusste erst nämlich gar nicht genau, um was es geht und habe dann gedacht, hä? Das erste Kapitel ist direkt Offboarding. Macht natürlich total Sinn, so wie du es jetzt darstellst. Ja. Offboarding ist ja in der Tat sowas, wo gar nicht so richtig viel immer drüber geredet wird. Nur Onboarding ist das große Thema. Mag auch sein, dass ich geprimed bin durch meine Bubble, Employer Branding und Recruiting. Aber damit geht's los. Und dann kommt das zweite Kapitel, der Mensch im Zentrum, was mir gefallen hat, weil die Arbeitswelt besteht halt aus Menschen, aus Individuen. Organisationen sind eine Ansammlung von Individuen und deswegen ist ja ein bisschen absurd, diese menschliche Komponente immer zu vergessen, wie es ja oft im reinen BWL der Fall ist, ne? Was man auch an Begriffen sieht wie Human Resources oder so. Also vielleicht fangen wir da mal an. Gibt es da so Themen, die dann doch irgendwie für die meisten ganz ähnlich sind in so einem Offboarding-Prozess?
Naja, zumindest so, wie sie so von der Transformationsarchitektur bislang angegangen werden, ne? Was wir aus Beraterseite, wenn wir mandatiert werden, so Prozesse zu begleiten, immer wieder sehen. Wir werden dann zunächst nicht angefragt, ja, schau doch mal, dass es den Menschen gut geht, dass das läuft, sondern das ist dann eher die strukturelle Seite des Prozesses oder auch das Arbeitsrechtliche. Aber es ist noch weniger im Bewusstsein diejenigen, die das Unternehmen verlassen wollen, sollen, die anderen, die bleiben, in den Prozess mit einzubeziehen. Und das von der People Experience Warte heraus mal neu zu denken und in den ganzen Employee Lifecycle mit einzubauen.
Jetzt weiß ich aus meiner eigenen Führungserfahrung, dass das, es liegt vielleicht auch an dem, wie ich mich selber verhalten habe. Ich habe das oft geschafft, diese Prozesse, wenn es notwendig war, so zu managen, dass man sich danach immer noch in die Augen schauen konnte und manchmal sogar Jahre später wieder zusammengekommen ist, wie im echten Leben halt. Es gibt aber auch Situationen, wo das kaum möglich ist. Also durch bestimmte Verknüpfungen. Dein Buch, schließt das sowas aus? Sagst du, es ist eigentlich immer möglich, miteinander im Guten auseinanderzugehen?
Ich mache ja auch viel Konfliktmanagement und ja, da würde ich schon sagen, es hängt immer von beiden Seiten ab. Ne? Wenn du eine Seite hast, die partout mauert und nicht mehr gesprächsbereit ist, und das passiert bei manchen Menschen, wenn die tief gekränkt sind, dass die Kränkung dann in so einer Mauer endet, dann funktioniert es nicht. Insofern ist es immer wieder ein Versuch, nur die Art und Weise, dass wir schnellzyklische On- und Offboardings haben, dass es dieses fluide Kommen und Gehen, was ich im Buch beschreibe, Teil der Unternehmenskultur aktuell schon ist, aber von wenigen als Realität begriffen wird. Das muss ich den Menschen erstmal beibringen und ein Erwartungsmanagement betreiben. Und deshalb hat mir das so gut gefallen, dass ich mit Christoph Müller-Höcker das Co-Creating machen konnte, dass wir den schönen Begriff der Beziehungsversicherung co-kreieren konnten, weil wenn es gelingt, schon im Onboarding darüber zu sprechen, wie es dann mal sein wird, wenn es nicht mehr gut läuft, also gerade auch auf einer persönlichen Ebene, ne, das sind dann die verhaltensbedingten Kündigungen, oft aber auch Nasenfaktor Sympathie, dann bin ich nicht mehr überrascht. Oder auch, wenn die andere Person weiß, dass sie zu jedem Zeitpunkt gehen kann, kann sie dann leichter bleiben. Das kennen wir auch aus dem Privatleben. Es ist nicht dieser Druck. Und sie kann ihre Wünsche adressieren. Dass sie sagen kann, ich will ein Sabbatical machen, ich möchte noch ein Studium machen oder habe eine Familienplanung. Da gibt es ja auch viele weibliche Fluktuationspunkte, die wir nicht unterschätzen dürften. Ne? Wenn schon vorher auf den Bauch geguckt wird, ja, hat die Frau noch gar keinen, ja, ist aber in dem Alter. Das sind ja alles so Themen, die ich besprechen muss und wo ich für psychologische Sicherheit sorgen kann. Und wenn das wie so ein kleines Beziehungskontrakt ist, auch gerade mit der Führungskraft, ich glaube, dann kann man sich anders einstimmen. Auch arbeitsrechtliche Aspekte wie Zwischenzeugnisse. Ich meine, heute in der modernen Zeit ist das immer noch ein Riesen-Act, wenn jemand ein Zwischenzeugnis bekommt. Oh Gott, ja, welcher Eindruck entsteht, wenn ich das frage? Denken die dann, ich will kündigen? Die Sachen sollten vollkommen normal sein, dass schon im Onboarding gesagt wird, du kannst digital dir das zu jedem Zeitpunkt abrufen, das zu jedem Zeitpunkt aktualisiert und das ist alles völlig normal. Mhm. Ja?
Ich glaube, da haben wir noch echt einen Weg zu gehen und ich habe irgendwie auch den Eindruck, das Buch kommt eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Weil vor 2-3 Jahren, als die Wirtschaft richtig stabil noch lief, da war das gar nicht so das Thema. Und ich glaube, auf beiden Seiten nicht so das Thema. Ja, wer dann gegangen wurde, hat sofort was Neues gefunden. Das ist jetzt im Moment, kommt auch immer auf den Einzelfall an, aber nicht mehr ganz so einfach, wie es vor 2-3 Jahren der Fall war. Und dieses Paradoxon, von dem ich eingangs sprach, ich glaube, damit können wir uns, also wirklich, daran kann man sich wirklich gewöhnen, dass Abbauwellen parallel zu Aufbauwellen stattfinden und wenn man da nicht drinsteckt, dann versteht man das gar nicht. Ne? Dann denkt man, was soll das eigentlich? Und ich glaube, da kommt man spätestens an das Thema Kommunikation. Das ist eine riesengroße Kommunikationsaufgabe, wie du ja auch in dem Buch schreibst. Auch da habe ich erst gedacht, was hat ein CEO-Kommunikation damit zu tun? Aber natürlich eine ganze Menge, weil da geht's ja los. Also vielleicht hast du da auch nochmal ein paar Tipps Richtung Arbeitgeber, vielleicht auch Richtung HR-Abteilung. Bei mir im Podcast hören ja in erster Linie PersonalerInnen zu. Was sind so deine Empfehlungen, was interne Kommunikation, aber vielleicht auch externe Kommunikation angeht?
Also zunächst mal intern sich sondieren und schauen, haben wir überhaupt einen gemeinsamen Kurs? Also mit dem CEO ist uns die Ausgangslage bewusst, haben wir das schon verstanden, dass auch wir in hochdynamischen Zeiten sind und dass das eigene Unternehmen auch in der Transformation ist, die ich einem Transformationstypus zuordnen muss. Bin ich in einer radikalen Transformation? Habe ich eine vorausschauende oder die kontinuierliche? Ja, und darauf müsste ich mich erstmal verständigen, zu wissen, was ist genau der Knackpunkt und dann eben auch in die Kommunikation einzusteigen, im Employee Lifecycle, schon im Onboarding Erwartungsmanagement zu betreiben, aber auch für alle personalverantwortlichen HR-Abteilungen eine eigene Netzwerkbindungsstrategie überhaupt entwickeln. Das hängt natürlich, weißt du, vom kulturellen Reifegrad ab. Deshalb habe ich die auch dreistufig dargestellt, dass diejenigen, die es lesen, schon Quick Wins haben und schon im Basic-Bereich starten können. Nur muss es als Strategie tatsächlich aufgesetzt werden. Und da muss man sich schon mal Gedanken machen.
Hat viel mit Bewusstsein zu tun, ne? Auch mit dem Dialog. Also das ist ja ganz eng mit der Strategie des Unternehmens verbunden. Und damit ist es wirklich auch im absoluten Top-Level eigentlich verankert. Jetzt frage ich mich manchmal, es gibt ja solche und solche CEOs. Es gibt welche, die bereit sind, in den Dialog zu gehen, in die Kommunikation zu gehen, auch durchaus bereit sind, sich hinterfragen zu lassen. Ja? Und ich halte das für eine ganz wichtige Grundeigenschaft, dass Mitarbeitende sich trauen dürfen zu fragen, ja, aber wieso machen wir das denn? Ist aber nicht überall gegeben. Ne? Also wie kommt man dahin?
Ja, also viele haben das als proklamierte Werte irgendwo stehen, sich die überhaupt mal anzuschauen, inwieweit die stringent gelebt werden und als Motivation für viele CEOs doch mal in die Kununu-Berichte reinzugehen, weil wenn ich mir das anschaue, dann sind die oft überhaupt nicht positiv. Und ich glaube, das wird oft wegnegiert, was die eigene Belegschaft sagt, was diejenigen sagen, die weggehen, weil wir ja wissen, wenn du schlechte Kununu-Bewertungen hast, dann ziehst du keine Top-Talente an. Und die brauchst du aber, um überhaupt den nächsten Step ins KI-Zeitalter so zu gestalten, dass du auch wettbewerbsfähig bleibst. Weil diejenigen, die verstanden haben, dass immer mehr automatisiert wird, die wissen ja auch, dass sie manche Berufe nicht mehr ausüben können, dass das hochdynamisch wird. Darauf muss ich vorbereiten, ohne Angst zu verbreiten. Ich muss die Angebote schaffen. Aber ich muss mich natürlich auch mit meinen eigenen Geschäftsmodellen beschäftigen. Absolut. Also da steht und fällt das Ganze.
Aber dieses Thema, da wollte ich sowieso drauf kommen. Schön, dass du es angesprochen hast. Also die ganze digitale Transformation. KI ist für mich ein Bestandteil des Ganzen, was das Ganze aber jetzt nochmal, seitdem das so richtig in Mainstream gerutscht ist, seit ungefähr anderthalb Jahren, nochmal total befeuert. Und da gibt's ja diejenigen, die postulieren, da wird sich insgesamt gar nicht so viel ändern, wie das bei den Revolutionen vorher halt auch war. Die industrielle Revolution hat auch viele Berufsbilder vernichtet, hat aber ganz viele neue Berufsbilder geschaffen. So, das ist eigentlich ein großer Wandelprozess. Und wer sozusagen bereit ist, selbst weiterzulernen, der muss gar nicht so viel Angst haben. Jetzt in diesem Wandel gibt es ja unterschiedliche Sichten drauf. Dann gibt es die, die ich gerade genannt habe. Es gibt auch die sagt, ja, es werden neue Berufsbilder entstehen, es werden aber so viele verschwinden, dass die Frage ist, wie der Saldo aussieht. Und ich bin eigentlich immer ein Optimist und schwanke zwischen diesen beiden Betrachtungen. Je mehr ich mich allerdings selber mit KI beschäftige, desto eher bin ich der Meinung, dass da tatsächlich Leute abgehängt werden werden. Du machst halt nicht aus jedem Taxifahrer, ohne die jetzt diskreditieren zu wollen. Ich sage es jetzt sehr pauschal, will niemanden damit beleidigen. Du machst nicht aus jedem Taxifahrer einen Data Analysten. Das wird nicht funktionieren. Nee. Und das ist halt eine Wahrheit, wenn man daran glaubt, die schwer vermittelbar ist. Weil natürlich jeder Mensch im Unternehmen sofort anfängt zu überlegen, okay, was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für meine Rolle? Welche Möglichkeiten habe ich dann eigentlich? Ne, manche werden denken, oh, ich bin zu alt, um noch was Neues zu machen. Das ist schwierig, ne, wenn man so denkt. Manche haben die Awareness nicht. Denen kann man das erzählen. Die hören einfach nicht zu oder wollen es nicht hören und sind dann überrascht, wenn es passiert. Was sind da so deine Empfehlungen? Also ich habe das schon mehrere Leute gefragt, die Antwort ist eigentlich immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Aber das kann nicht alles sein eigentlich.
Nee, das kann nicht alles sein. Ich meine, da würde sich jetzt auch so eine Differenzierung abzeichnen. Ne? Wo sind aktuell die Tätigkeiten sehr monoton? Da ist schon davon auszugehen, dass die Person in ein paar Jahren noch ein paar Teilleistungen erbringen muss, ne? weil ja die Roboter noch nicht so weit sind, dass sie tatsächlich physisch eingreifen können. Also ne, die physische Welt, die wurde noch nicht erschlossen. Wann das aber genauso sein wird, kann auch noch niemand präzise vorhersagen. Insofern ist es eine knifflige Frage. Also möglicherweise übernehmen die dann Teilleistungen in mehreren monotonen Aufgaben und dass sich das dann irgendwie splittet. Nur das müsste man sich für jedes Segment sehr dezidiert ansehen und gleichzeitig aber auch die neuen Berufe und Chancen, die es gibt, viel mehr publik machen im Unternehmen und auch jetzt schon eigene ja Fort- und Weiterbildungen anbieten oder auch sogar eine eigene Uni-Kooperation zu machen, eigenen Zweig. Das wird gar nicht anders gehen, gerade wenn das so spezifisch ist, weil die Menschen jetzt wertschätzend zu behandeln, hat eben auch den Vorteil, dass dann nicht manche sagen, naja, wegen KI mussten so viele gehen und jetzt legen wir quasi, um das Böse zu sagen, unseren eigenen Sumpf irgendwie trocken und sollen jetzt schon mit KI arbeiten und in 2 Jahren ist schon klar, dass wir gar nicht mehr im Unternehmen sein werden. Also da muss schon ganz stark die Gestaltungsmöglichkeit der Menschen mit einbezogen werden und auch ihre Kreativität, Thema New Work, was sie sich vorstellen können. Und das sehe ich als großes Plus, dass viele Unternehmen diesbezüglich sehr gut aufgestellt sind und diese Kernkompetenz in diesem ganzen Group Facilitation Prozess, der schon ganze Unternehmen durchflutet, den jetzt wunderbar nutzen können. Aber auch für so eine Speak-up-Kultur, was du gesagt hast, ne? Psychologische Sicherheit, dass ich eben auch sagen kann, wenn mich Dinge bedrücken. Und da habe ich ja auch gerade mit Julia Böttcher von der Techniker Krankenkasse auch Formate dazu entwickelt, die man auch die Jüngeren genauso mit einbinden kann, weil die Älteren sonst auch sagen, naja, jetzt werden so viele Junge ongeboardet, wir bekommen jetzt schon den Aufhebungsvertrag, wer will uns noch? Das musst du generationenintelligent aufeinander abstimmen.
Wobei ich mich da auch ein bisschen frage, also im Moment, ich fange mal so an, im Moment ist vielfach in Personalabteilungen noch die alte Denke. Ja, wer so Mitte 50, Ende 50 ist, da fängt man mal an drüber nachzudenken von Arbeitgeberseite. Ja, vielleicht können wir ja irgendwie auch eine Altersteilzeitgeschichte machen oder so. Aber das reine Zahlenverhältnis macht das ja immer schwieriger. Also die Jahrgänge, die jetzt so langsam in diese Phase kommen, das sind ja so viele, da frage ich mich wirklich, wie wollen die Unternehmen das finanzieren und wie soll das überhaupt dann laufen? Plus das Erfahrungswissen spielt ja auch eine Rolle, vielleicht sogar noch mehr als früher, trotz aller künstlicher Intelligenz. Das ist für mich eine Fragestellung. Wenn ich mir dann so die Arbeitswelt der Zukunft vorstelle, wo ich persönlich glaube, dass diejenigen, die eine hohe Employability haben, im Sinne von eine hohe Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, die haben eh kein Problem. Und meine These ist, dass viele von denen sich gar nicht mehr in feste Beschäftigungsverhältnisse geben werden. Warum glaube ich das? Das sieht man im IT-Bereich ja schon. Da gibt's halt eine irre große Zahl an FreelancerInnen. Ne? Und das hängt eigentlich von der Nachfrage am Arbeitsmarkt ab, wie frei du da agieren kannst und wie wenig du dich unterordnen musst. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass aus den Jahren, aus denen wir kommen, wo wir sehr stark schon gemerkt haben, ich rede jetzt so von den Jahren 2021, Q1, 22, da waren wir ja in Deutschland komplett im Arbeitnehmermarkt angekommen. Und fast für alle Zielgruppen galt, du wirst eh gebraucht. Das ist ganz schön wieder gekippt jetzt durch den Ukraine-Krieg, durch die nachgelagerten Folgen wie Inflation und so weiter. Und ich frage mich, wie sich das entwickelt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass bei den Arbeitnehmern bei manchen immer noch nicht angekommen ist, dass wir gerade wieder in einer etwas anderen Phase unterwegs sind und die eigene Employability eigentlich zentral ist. Eigentlich müsste jeder Mensch, der im Arbeitsleben steht, für sich selbst großes Interesse daran haben, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln, weil das ist die beste Arbeitsversicherung, oder ne, die man eigentlich nur haben kann. Das sehe ich aber auch nicht an allen Stellen. Teilweise rennen die Leute immer noch mit der Idee rum, mich will ja jeder haben. Das ist auch nicht so ganz ungefährlich, glaube ich. Wie schaust du da drauf? Und glaubst du, dass wir in so eine Gig-Economy immer stärker reinrutschen in den nächsten Jahren?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also das haben wir auch so im Buch beschrieben. Also das war für mich auch absolutes Neuronenfeuerwerk. Also ich mit Sven Gabajanski die Co-Creation hatte. Er hat ja auch klar die Zahlen dargelegt. Alles, was vom Silicon Valley schon kommt, du kannst die Trends erkennen. Und du hast ja jetzt schon 40% Projektmitarbeitende, 20% Selbstständige. In Studien wurde auch herausgefunden, dass das auch die Personen sind, die ausgestattet sind mit besonderen Talenten, also besondere High Potentials, auf die kein Unternehmen verzichten kann. Die Langzeitangestellten eher diejenigen sind, ja, die solide die Aufgaben gemacht haben, dass wir uns um die anderen kümmern müssen, die tagtäglich dieses wirtschaftliche Risiko eingehen. Und heute ist es ja ganz bitter, du kannst ja noch nicht mal Freelancer zur Weihnachtsfeier einladen, weil du das eigentlich gar nicht darfst. Ja? Also du hast separierte Welten, die schleunigst zusammenarbeiten müssten und du musst auf der Ebene viel mehr flexibilisieren.
Das ist ein Riesenthema.
Ein Riesenthema, weil die haben ja auch andere Anforderungen. Ja. Also wenn du siehst, die sind ein halbes Jahr auf dem Projekt und fragen dann, naja, what's in it for me? Was kann ich denn das nächste Mal im neuen Projekt machen? Ne? Und für meine Vita und für meine ganzen ja, Erlebnisse, Erfahrungen, die ich da sammeln kann, Ausland und Co., whatever. Und das sind Ansprüche. Und die müsstest du pflegen wie so ein Scout. Das sagt ja Jansky, das sind seine Worte und ich stimme dem aber genau zu, die du coachen müsstest, begleiten müsstest. Also mich hat neulich jemand von der Personalberatung angefragt und hat gesagt, Corinna, kannst du für uns so einen Netzwerkbindungsworkshop machen? Ich habe es noch gar nicht auf deiner Website gesehen. Wo kann ich das buchen? Also ja, so schnell bin ich jetzt noch gar nicht hinterhergekommen. Da sagt er, ich brauche das dringend, weil ich will wissen, wie das geht und wie wir jetzt die an unsere Agentur quasi binden, dass ich die über die verschiedenen Stationen hinweg begleiten kann.
Lass uns kurz über den Begriff mal sprechen. Der spielt in deinem Buch ja eine riesengroße Rolle, Netzwerkbindung. Wie genau definierst du das?
Ja, also es ist ein fluides Kommen und Gehen im eigenen Unternehmen, was sich nicht nur darauf bezieht, über die Beschäftigungszeit mit Vertrag, sondern auch sogenannte Mini-Offboardings, wenn ich ein Sabbatical mache, die Elternpflege, schwanger bin und Co. Also alle Transitioning-Phasen inkludiert. Und genauso aber auch, dass die Person zurückkommen kann, schon eine Rehiring-Klausel bekommt. Also haben wir auch schon im Buch eine rechtssichere mit drin, dank Henning Meyer. Aber auch den gesamten Employee Lifecycle so zu konzipieren, dass er die People Experience ermöglicht, dass ich alle Erfahrungen, die ich mit meinem Arbeitgebenden sammle, positiv sind. Das macht Netzwerkbindung aus. Das muss ein positives Erlebnis sein, damit ich alle Bindungspotenziale heben kann.
Super. Ja, finde ich ein tolles Gedankenkonstrukt. Jetzt mal ein bisschen in die Praxis. Du hast ja eben Co-Creation mit ganz vielen Leuten auch aus der Praxis gemacht. Hast du ein, zwei Unternehmen im Kopf, wo du sagst, ey, die sind schon auf einem verdammt guten Weg, die würden als Role Model für dieses Thema Netzwerkbindung taugen?
Also sicherlich alle, die mitmachen, definitiv. Wo sich das besonders gut anbietet, es zu veranschaulichen, ist bei dem Energieunternehmen ENGIE. Die haben das ja sehr, sehr schön auch beschrieben, wie sie ihre Mitarbeitenden wieder zurückgewinnen, welche Quoten sie damit erzielt haben und dass die ganz, ganz intensiv an diesem Thema arbeiten, haben auch hohe Kosten auch wieder eingespart, aber auch SAP, die sicherlich prädestiniert sind, die hier zu nennen. Ne, der ist also, wenn man lernen will, wie Alumni-Netzwerke funktionieren, dann sind die mit Sicherheit absolut führend und haben da ihr Ökosystem und haben alles durchdekliniert und berechnet und wissen sehr genau, was sie tun.
Jetzt ist SAP ja eins der Unternehmen, was eine ganz kräftige Rolle rückwärts gemacht hat in vielen New Work-Themen. Die waren ja sehr, sehr offensiv damit unterwegs, auch in der Kommunikation, sehr innovativ, haben ganz viel bewegt. In den letzten anderthalb Jahren konnte man zumindest als Außenstehender den Eindruck gewinnen, da wird ganz viel wieder zurückgeschraubt. Mag falsch sein, ich habe da keine Insights, deswegen interessiert mich das gerade, was du dazu denkst.
Also was die Alumni-Programme betrifft, ist das Gegenteil der Fall. Da habe ich ja die ganzen Informationen immer wieder. Und das wird auch sehr, sehr stark auch für Recruiting genutzt, auch aktuell und ausgebaut. Und die haben noch weitere Mitglieder dazu gewonnen. Also da kann man von keiner Schrumpfung sprechen. Die haben auch nochmal sehr, sehr stark ihre internen Prozesse systematisiert, haben die sehr, menschenzentriert im Miteinander gestaltet. Also sonst wäre das, die hatten ja auch Abbau so gut nicht vonstatten gegangen. Also das muss man auch nochmal sehen. Wenn man keine Klageschutzwellen hat und so weiter, da musst du eine Menge für tun bei so einem großen Abbau und dass der auch so getragen wird im Unternehmen, ja, und gleichzeitig weiter innoviert wird, du weitere Top-Talente anziehst. Also insofern, glaube ich, machen sie schon unglaublich viel richtig, ja.
Super, danke. Danke für die Einschätzung. Die Zeit rast. Ich könnte, glaube ich, 2 Stunden weitermachen hier. aber das schaffen wir heute nicht. Ich habe vielleicht zum Schluss nochmal so eine Frage. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt ist dein Buch und all das, was du gesagt hast, schon massenweise Inspiration. Erstmal danke dafür. Aber vielleicht gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit nachdenklich gestimmt hat, wo du denkst, das war ein Gespräch oder im Rahmen der Co-Creation irgendwas oder du hast irgendwas gelesen, gesehen, gehört und du gedacht hast, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Das würde ich gerne hier mit den Saatkorn-Zuhörern teilen. Vielleicht hast du was.
Ja, also was mich sehr inspiriert ist, dass ich nächste Woche beim Dativ Co-Creation Camp dabei bin. Und die faszinieren mich tatsächlich sehr, weil die New Work wirklich bis in die Haarspitzen leben. Ne? Mit Christian Kaiser, mit Stefan Scheller. Ist ja unglaublich umtriebig mit Julia Wangert und machen Community Building für alle erlebbar. Und das finde ich ist eine Riesenleistung, die für mich auch die Zukunft in der Netzwerkbindung darstellt. Also ich glaube, dass das, was die machen, tatsächlich das ist, wo alle noch drauf schauen werden, sofern es nicht schon alle schon tun, ja, weil die, finde ich, sind da unglaublich innovativ und gestalten aus der Mitte heraus.
Super. Sind die auch schon in deinem Buch gefeatured?
Die sind im Buch auch schon gefeatured. Da waren wir sehr kreativ, dass wir das DigiCamp genutzt haben und haben daraus ein Buchkapitel gemacht. Oh. Also das war sehr agil. Ja.
Perfekt. Jetzt habe ich nur einen Anschlag auf dich vor und du kannst auch gerne sagen, nee, das möchte ich nicht so gerne. Können wir vielleicht ein signiertes Buch verlosen hier auf Saatkorn?
Ja, natürlich. Freue ich mich, klar.
Für alle Zuhörenden, oft spreche ich sowas vorher ab, war in diesem Fall nicht abgesprochen, kann ich mal sagen. Also danke, Corinna. Also wer Interesse hat an diesem spannenden Buch, übrigens, das ist ideal jetzt vor Weihnachten, das ist keins dieser üblichen, ich schreibe mal 200 Seiten Bücher, sondern hat 452 Seiten, also da kann man richtig anfangen. Zukunftsstrategie Arbeitswelt von Corinna Späth, könnt ihr einmal signiert gewinnen. Schickt eine E-Mail an gewinne@saatkorn.de mit dem Betreff Zukunft Und dann wollen wir doch mal gucken, an wen das Buch geht.
Liebe Corinna, bin ich schon sehr gespannt, freue ich mich.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Klar, wir konnten die Themen nur kurz anreißen hier in einer halben Stunde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit dem Buch. Und ja, ich sage einfach mal bis bald.
Ja, bis bald, Gero, danke dir.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.